herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Ich arbeite alleine und verzichte komplett auf Werbung, Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Und diese Alternative zum Reichweitenjournalismus ist nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Schaut doch mal rein, was es da noch an exklusiven Inhalten für Unterstützer gibt und vielleicht habt ihr ja Lust, ebenfalls an Bord zu kommen. Aber jetzt geht es auch schon los mit dem heutigen Gast, den ich noch nicht kenne, aber der laut der E-Mail, die ich bekomme, mich schon etwas länger kennt. Hallo Fabian Mund.
Ja, hallihallo.
Also der Fabian ist seit 2023 Dozent an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und zwar am Institut für Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaften. Aber bevor wir darauf eingehen, was er dort so macht und was das mit Spielen im Allgemeinen zu tun hat, wie bist du denn auf mich gekommen, Fabian?
Ja, das war ja fast eine Anschuldigung, aber im sehr positiven Sinne. Und zwar habe ich dich mehr oder weniger lesend kennengelernt, wie vielleicht der eine oder andere auch. Und bei mir ist es vor allem ein Test, der da einiges ausgelöst hat. Nämlich 2006 war das mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Und es hat mich dann so angefixt, dass du quasi verschuldet hast, dass ich mir die Wii gekauft habe und dann eine tolle Zeit mit der Konsole hatte und vor allem auch mit dem Spiel.
Uiuiui, ui, das ist tatsächlich lang her. 19 Jahre. 2006, das war eine spannende Zeit. Und hast du es denn bereut mit der Wii?
Überhaupt nicht. Ich habe mir sogar die Wii U gekauft. Also insofern, ich habe davor auch andere Konsolen gehabt, war aber eher PC-mäßig unterwegs zu der Zeit, Strategiespiele. Und das war die Rückkehr zur Konsole und überhaupt nicht bereut seitdem.
Das war ja auch so in die Zeit, in der Echtzeitstrategie und sowas und auch Rundenstrategie so richtig populär war.
Ja.
Und war das dann deine erste Nintendo-Konsole?
Nee, die Nintendo-Konsole, das ist bei mir so die Initialzündung oder Spielesozialisation, könnte man fast sagen, ist ein bisschen früher noch gewesen. Meine erste war in der Tat der Game Boy in der Grundschule damals. Auch mal interessanterweise das erste Spiel, was ich damals bekommen hatte, Link's Awakening, begleitet mich auch seitdem immer mal wieder. Und danach kam dann der Super Nintendo, aber nur ganz kurz, hatte ich gebraucht bekommen. Und vor allem der Nintendo 64, der hat so meine frühe Jugend, würde ich sagen, bestimmt, bevor dann in der Tat die Strategiespiele das dann ein bisschen abgelöst haben.
Das heißt, du hast den GameCube übersprungen?
Ja, exakt, den hatte ich leider nicht.
Ja, das ist ja, ich muss sagen, so im Rückblick war das eine meiner Lieblingskonsolen. Da gab es einige richtig tolle Spiele wie Eternal Darkness und Co. und natürlich noch vieles andere. Also, naja, aber bist du jetzt eigentlich so ein Spieler, der dann nostalgisch zurückblickt und sich dann auch ältere Spiele nochmal holt aus der Vergangenheit oder schaust du da eher in die Zukunft?
Schon beides, aber diese Nostalgie, die treibt mich jetzt gerade dieses Jahr vermehrt um und da habe ich doch einiges nochmal geholt zum Nachholen auf der einen Seite, aber dann auch so zum Nutzen in dem, worüber wir sicherlich noch reden werden, in den beruflichen Tätigkeiten. Insofern ist es schon ein Blick nach hinten, aber nicht nur. Ich freue mich dann auch sehr und bin auch sehr interessiert, wie es weitergeht, was Neues alles kommt. Und so beides würde ich so ein bisschen sagen.
Dieses The Legend of Zelda Twilight Princess, das war damals, da erinnere ich mich noch dran, gar nicht auf den ersten Blick so richtig fantastisch. Es war so ein Spätzünder, der dann ja über die Stunden hinweg immer mehr Qualität entfalten konnte. Der mich zwischendurch dann auch an Ico erinnerte, an Metroid Prime 2 und dann immer intensiver wurde. Also das haben sie da wirklich wunderbar hinbekommen in Sachen Regie. Jetzt gibt's natürlich innerhalb der Zelda-Fans sehr viele, sehr lebhafte Diskussionen darüber, was ist denn eigentlich das Beste? Was würdest du denn sagen? Was ist dein Lieblingstitel innerhalb der Reihe?
Oh, schwierig, wenn du schon so in diesen Kontroversen ansprichst, aber letztendlich ist es dann irgendwo auch wieder einfach. Für mich zumindest ist es Ocarina of Time. Das ist auch in der Phase, wie alt war ich da? Wann habe ich das gespielt? Das kam ja, glaube ich, 98 raus, Ende 90er. Da war ich so um die 12, 13 Jahre, genau die Zielgruppe, würde ich sagen, vom Spiel. Und das hat mich dann doch sehr bewegt. Und würde ich immer noch sagen, ist vom Storytelling her zumindest mit das Beste, was es gibt.
Da würde ich dir recht geben. Das ist einfach ein zeitloses Meisterwerk, was auch eben in der Phase, als es herausgekommen ist, gar keine Konkurrenz in dem Sinne hatte, was diese Art von Spieldesign angeht. Da gab es natürlich Ähnliches, aber Ocarina of Time ist hat sich wirklich eingebrannt und gehört zu den ganz großartigen Abenteuern. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch laut Metacritic das beste Spiel ist, sogar statistisch, arithmetisch. Eigentlich mag ich das ja gar nicht, aber ja, vielleicht steckt ja dann doch ein bisschen Wahrheit drin.
Ja, das mag ich in der Tat auch wenig, aber dadurch, dass ich das ja auch in den Seminaren immer mal wieder mache und nächste Woche wird es auch wieder soweit sein, weiß ich das ziemlich genau. Das ist in der Tat noch so. Insofern kann ich das bestätigen.
Jetzt hast du das Seminar schon angesprochen und wir haben angedeutet, was du eigentlich so beruflich machst. Du bist Dozent. Du hast übrigens, also das ist auch nochmal spannend, aber das schieben wir vielleicht nochmal irgendwann dann promoviert zum Thema Zeit und Raum, richtig?
Richtig, ja, genau.
Aber bevor wir diese Tür aufstoßen, bleiben wir mal an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und da beschäftigst du dich mit bildungstheoretischer Games-Analyse, ne?
Richtig, genau, ja.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, gute Frage. Könnte man auf der einen Seite sagen, ist sicherlich nichts, was jetzt sonderlich etabliert ist. Und vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, dass man es einordnen kann, was ich da vorhabe und selber natürlich auch am Erkunden letztendlich bin, am Explorieren. Das ist nichts schon Festes oder Reingefahrenes, sondern eher was, was ich versuchen möchte, dann auch in den nächsten Jahren wesentlich weiter auszubauen. Wie gesagt, so ein kleiner Schwenk zumindest, wo das herkommt, die Ideen und auch schon das Laufende jetzt. Die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe, das ist eine PH, wenn man es abkürzt, gibt es vor allem nur noch in Deutschland zumindest in Baden-Württemberg, vor allem für Lehrerinnenbildung zuständig. Mittlerweile auch ein paar andere Studiengänge, aber eben deshalb das P, das Pädagogische in dem Namen. Mhm. Und dieses Institut Allgemeine Historische Erziehungswissenschaft, das beschäftigt sich mit geschichtlichen, aber auch systematischen Inhalten der Pädagogik. Jetzt ist es nicht ein Rieseninstitut und 2023 durfte ich da dann großer Glück anfangen. Und die Ausrichtung ist eher, man könnte sie vielleicht überschreiben, kulturwissenschaftlich. Und kulturwissenschaftliche Ausrichtung, was auch Bildung und Erziehungsvorgänge angeht. Also Erziehung, was machen wir mit den Kindern? Und Bildung betrifft allgemein das Leben. Wie verändert man sich? Wie verändert man seine Persönlichkeit, seinen Charakter etc.? Das ist so, was die Klammer für unser Institut ist, was wir tun. Und die Ausrichtung war eben kulturwissenschaftlich. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen, die machen viel Filmbildung. Da guckt man sich Filme an. Was für eine Charakterentwicklung sieht man da? Welche pädagogischen Situationen kann man da ableiten? Und das sind allerdings alles sehr situationsgebundene Sachen. Der Lehrer, die Klasse, sowas in der Richtung. Hm. Und in dem Spektrum, da habe ich mir überlegt, was könnte ich da beitragen? Und da bin ich drauf gekommen, dass Spiele letztendlich ein sehr, sehr spannendes und schönes Kulturprodukt, Kulturgut sind und die Beschäftigung gerade in dem Bereich Bildungswissenschaft allgemeiner Natur, historisch, systematischer, sehr gering bisher ist. Es gibt schon ein bisschen was, aber noch nicht allzu viel und das war so die Klammer, die ich aufgesponnen habe, dass ich mich da intensiver mit auseinandersetzen möchte mit den Spielen, was das für einen bedeutet, für die eigene Persönlichkeit, vielleicht auch Identität und was man da für Geschichten sehr immersiv und sehr interaktiv erleben kann.
Das heißt, es geht im weitesten Sinne darum, dass Computer und Videospiele eben auch Lehrinhalte werden oder sind.
Ja, sie sind Erkenntnisquellen, könnte man fast sagen. Da gibt es eine kleine Strömung im Fach, die nennt sich auch kulturwissenschaftliche Bildungstheorie, wo es darum geht, dass wir aus Romanen, aus Filmen, hatte ich das Beispiel schon genannt, einiges ableiten können, mehr erfahren können, was zum Beispiel Bildung bedeuten könnte überhaupt. Nehmen wir The Legend of Zelda meinetwegen, Ocarina of Time, die Entwicklung von Link etc., die wir natürlich spielen, dass wir da neue Einsichten auch ableiten können, gewinnen können. Ist besonders interessant, wenn man dann die Zeitreise mehr oder weniger macht. Und ja, diese ursprüngliche Strömung nimmt eben allgemeine Romane. Meistens nimmt man dann Geschichten von Personen, die ihre Erfahrungen aufsteigen, Aufsteigerinnen, Absteigerinnen oder andere Erfahrungen sozialer Natur und versucht da Informationen rauszuziehen beziehungsweise sie zu interpretieren und ich versuche das dann eben jetzt auf Spiele mehr oder weniger zu übertragen.
Da hast du dich ja sicherlich gefreut, dass kürzlich eben genau diese Kulturwissenschaftler im weitesten Sinne die Deutsche Gesellschaft für Spielwissenschaft, die DGSW, gegründet haben, die sich ja der Erforschung von Brett- und Videospielen widmet und eben diese recht unüberschaubare Landschaft aktuell, also der Disziplinen und Fachrichtungen, die sich hier mit Game Design, mit Medienpädagogik, Informatik und anderen Disziplinen beschäftigen, aber das Spiel so ins Zentrum rücken. Das wurde jetzt erst, also im Jahr 2025, als Gesellschaft gegründet. Aber warst du da auch irgendwie beteiligt?
Leider nicht, aber ich habe es mitbekommen, unter anderem auch durch dich. Bin ich auch sehr dankbar und habe gleich mein Interesse bekundet. Ich gehe davon aus, dass da bald auch weitere Schritte folgen werden und kam so ein bisschen mit dem Jens Junge, der ja auch bei dir schon war, hier ins Gespräch, nur per E-Mail, aber ja, war sehr, sehr spannend und da freue ich mich drauf und finde es auch sehr, sehr toll, eine Möglichkeit, das gegebenenfalls mitzugestalten beziehungsweise eine Beteiligung dann aufzubauen da auch in dem Bereich.
Und wie war so das Feedback in Karlsruhe, als du mit der Idee vorangegangen bist, diesen bildungstheoretischen Games-Analyse-Ansatz zu praktizieren?
Ja, da gibt es ja verschiedene Ebenen, die man anschauen kann. Vom Institut her muss man erfreulicherweise sagen, durfte ich es überhaupt tun. Das heißt, da gab es jetzt keine Verbote oder sowieso illusorisch, aber zumindest keine Vorbehalte an der Stelle, sondern eher eine Bestätigung, auch eine Unterstützung. Und auch eben dann die Rahmenbedingungen, die das zugelassen haben. Und von den Studierenden her, das war ja das Spannende, als ich das erste Mal im letzten Semester schon angeboten wurde, war die Resonanz überwältigend. Also es war richtig super toll aus meiner Perspektive, weil es sehr, sehr viele Interessierte gab, die das machen wollten. Das heißt, man musste das erste Mal auch limitieren, wer überhaupt reinkommt. Und dann hatte ich eine Erfahrung, ich habe jetzt auch noch nicht enorm viel Lehrerfahrung, wenn man über die Jahre blickt, aber schon einiges, so noch nie, dass da wirklich bei dem, wie wir das dann gemacht haben, Personen Dinge vorgestellt haben, wo man gemerkt hat, es bewegt sie wirklich. Also es waren keine öden irgendwie Referate oder PowerPoint-Präsentationen oder ähnliches, sondern sehr kreative Umsetzung, sehr kreative, intensive Debatten, so wie ich mir das erhofft hatte, dann auch über die Spiele, die letztendlich auf die eigene Bildungsgeschichte so ein bisschen abgezielt haben. Und das war schon sehr bestätigend an der Stelle. Auch wenn vieles noch nicht perfekt war und vieles verbesserungswürdig ist, aber das war eine tolle Erfahrung an der Stelle.
Das klingt ja richtig schön. Und kannst du da mal ein konkretes Beispiel geben aus deinem Studienalltag, wie man sich so ein Seminar zu dem Thema jetzt vorstellen kann?
Ja, kann ich. Also es gibt jetzt eben genau dieses Seminar, mit dem ich das erste Mal erprobt hatte. Das hatte ich genannt Gameskultur über die Bildung des spielenden Menschen. Und das habe ich so ein bisschen agil aufgebaut, weil neben meiner ganzen kulturwissenschaftlichen Ausrichtung habe ich auch noch ziemlich viele informatische Anteile in meinem bisherigen Werdegang. Und dementsprechend habe ich die Ideen da versucht zu integrieren, auch wenn das nicht ganz zum Fach passt, aber hier hat es sehr, sehr gut gepasst. Wir haben letztendlich am Anfang erstmal so ein bisschen die Konzepte uns nochmal klar gemacht oder versucht klar zu machen, so Arbeitswerkzeuge, wie so Arbeitshypothesen auch oder Arbeitsbegrifflichkeiten, was verstehen wir unter Bildung, wie kann man mit Spielen umgehen, was heißt denn, wenn man hermeneutisch, also interpretativ die Medien anschauen möchte. Und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, ein paar Beispiele versuchen zu präsentieren, was es auch persönlich mit mir gemacht hat. Das ist eben Legend of Zelda Ocarina of Time, die du schon angesprochen hattest. Aber ich habe auch andere Spiele, wo ich wusste, dass es bei den Studierenden vermutlich eine gewisse Resonanz geben könnte. Life is Strange ist so ein Beispiel, was wir dann besprochen haben. Und dazwischen sind wir eher übergegangen, das ist das Agile, dass ich mit den Studierenden gemeinsam versucht habe festzulegen, was interessiert uns denn, welche Spiele könnten da passen an pädagogischen Themen, wo man also ein bisschen Erkenntnisse auch tatsächlich gewinnen kann. Ist es die Dear Group, die in einer gewissen Form verhandelt wird? Sind es besonders tragische Ereignisse, die damit verwoben werden? Also das ist dann hier eine Setzung, die wir gemeinsam gemacht haben. Und das Problem ist ja immer, dass man dann auch Spiele spielen müsste im Idealfall, um da eine Erfahrung aufzubauen. Und da war dann die große und sehr dankbare Möglichkeit, dass wir in Karlsruhe das ZKM haben, ein Medienmuseum, die eine Dauerausstellung haben. Gameplay heißt die. Und die durften wir kapern vom Seminar her und hatten dann eine super tolle Möglichkeit, Spiele sehr lange zu spielen und auch dort vor Ort direkt erste Gedanken festzuhalten und erste Eindrücke zu sammeln.
Ja, das ist ja toll, dass da so eine Verbindung besteht, auch direkt in diesem Kulturbereich in der Stadt. Denn aus meiner Erfahrung weiß ich habe auch schon mal als Dozent bei der Games Academy und bei anderen so privaten Schulen ja, versucht, über Spielekritik was zu erzählen und auch über Spieldesign. Und da ist es schon wichtig, dass man auch konkret zusammen mal in diese Spiele hineingehen kann. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass jeder privat jetzt so eine riesige Sammlung hat. Und von daher hatte ich da eigentlich auch immer gefordert, dass dann eigentlich die Veranstalter dafür sorgen müssen, ja, dass diese Primärquelle dann auch vorhanden ist, ne?
Ja, das ist auch wirklich ein Riesenproblem und deswegen war ich umso dankbarer, dass wir nicht nur einfach die Ausstellung nutzen durften in dem Sinne, dass man da Zeit hatte, sich zu vertiefen in die Dinge, die da sind, sondern dass es zwei weitere tolle Sachen gab, dass ein Seminarraum uns zur Verfügung gestellt wurde, den wir einfach nutzen konnten, der direkt im Museums, also im Ausstellungsbereich angegliedert war. Und auf der anderen Seite, dass wir eine zugeschnittene, kooperativ, also gemeinsam entwickelte Führung bekommen haben, wirklich auf unser Seminar zugeschnitten von den Koordinatorinnen dieser Ausstellung. Vielen Dank da auch an Laura und Alex, die das ermöglicht haben und auch getan haben. Und so waren wir da auf einer ganz anderen Ebene einfach involviert. Und das Zweite, was die Ausstellung als solche angeht, war es fürs Seminar auch optimal, als wäre es für uns gemacht. Denn die hat verschiedene Level, das passt ja, dass man es dann so bezeichnet, die beim Retro-Level beginnen, also eher den Blick nach hinten wagen, so wie du mich ja auch vorhin gefragt hast. Das ist das Level 1 oder 0, ich weiß gar nicht mehr genau. Und danach kommen dann die Folgelevel, die in die Zukunft blicken, aber eher auf Indie-Games und spezielle narrative Spiele, beziehungsweise jetzt den Schwerpunkt auch inklusive Spiele legen. Das war optimal an der Stelle.
Ja, also ich finde die Ausstellung auch sehr schön strukturiert. Also Level 1 Retro, dann kommt Level 2 die New Narratives mit konkreten Beispielen. Level 3 Creative and Aesthetic Games, das ist auch interessant. Da wird unter anderem No Man's Sky vorgestellt. Level 4 Political Games und Level 5 In the Spotlight. Was noch interessant ist an der Ausstellung, was ich auch gar nicht wusste, ist, das ist tatsächlich eine der ältesten oder die älteste in Deutschland ist, die wurde schon 1997 als die Welt der Spiele eröffnet.
Ja.
Und laut der Ausstellung war es sogar weltweit die erste Institution, in der die Kunst der Videospiele präsentiert wird. Und ich dachte immer, es sei jene in New York. Siehst du, da habe ich noch was gelernt jetzt gerade.
Ja. Das ist das zusätzlich Schöne in Karlsruhe. Wir haben da eine sehr hohe Dichte an Kultureinrichtungen, auch an Hochschulen, zumindest in Baden-Württemberg die höchste. Und da ist natürlich dann auch so ein gewisser Grundkonsens, dass man kooperiert. Und wenn es dann so gut passt und man davon profitieren kann, dann ist es wirklich toll an der Stelle.
Jetzt hat diese Ausstellung den Bereich Besuch, Programm, allerdings auch Research. Inwiefern arbeitet ihr dann auch im Forschungsbereich zusammen mit der Ausstellung?
Ja, also das ist durchaus was wir getan haben, auch in der Vorbereitung, aber auch vorhaben. Das Schöne ist, dass in Karlsruhe sehr viele Kultureinrichtungen, eine hohe Dichte einfach da ist, die höchste in Baden-Württemberg, was auch die Hochschulen etc. angeht, da ist eine schöne Bereitschaft entsprechend da, das zu tun, wollen wir auch nutzen und ausbauen. Du hast jetzt die Historie schon angesprochen, dass das ZKM da auch eine Vorreiterrolle, was die Videospiele angeht, innehatte und das planen wir lose zumindest aktuell in irgendeiner Form dann auch weiter zu intensivieren und diese Form könnte eine Tagung sein, noch nichts spruchreich, aber durchaus was in der Planung jetzt aktuell drin ist.
Und wie blickst du eigentlich auf diese Entwicklung der Videospiele, die da im Museum ja auch so ein bisschen abgebildet wird? Du hast ja schon erzählt über deine Erfahrung mit Ocarina und mit Zelda im Allgemeinen und dann hat sich das Ganze ja enorm in verschiedene Richtungen entwickelt. Also das, was da in Level 2 steht, New Narratives, und was unter anderem mit What Remains of Edith Finch und so weiter beispielhaft genannt wird, das hat ja dann auch im Adventure-Bereich eine neue Richtung eröffnet. Dann im Level 3 dieses Creative and Aesthetic, No Man's Sky und Level 4 Political Games, wo es dann auch oft in den Bereich Serious Games geht. Hast du auch das Gefühl, dass sich die Spielewelt wie so ein Baum mit mehreren Dutzend Ästen verzweigt hat, sodass man schon Schwierigkeiten hat, alles so zu überblicken?
Ja, absolut. Also das definitiv. Und es ist immer wieder überraschend und schön, was dann an neuen kreativen Ideen kommt. Und ich finde es jetzt schön, dass du diese Beispiele auch genannt hast, wie zum Beispiel What Remains of Edith Finch. Denn die Studierende, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, die sollten nicht einfach nur diese Ausstellung nutzen, sondern sich schon auf ein Spiel konzentrieren, nachdem wir diesen Vortrag oder die Vorstellung, diese Führung bekommen hatten, um dann den explizit über einen längeren Zeitraum bildungstheoretisch zu analysieren. Und eine Gruppe hat sich genau für dieses Spiel entschieden. Und so vom ja, von der Entwicklung her war es, glaube ich, auch für die Personen. Manche waren spielemäßig näher dabei, andere, die haben nur in ihrer Kindheit gespielt gehabt, von den Studierenden jetzt her betrachtet. Und da war es einfach auch für die eine neue Erfahrung, was da alles möglich ist. Oder die Stanley Parable ist da auch drinne, dass Spiele nicht linear sind, dass sie auch ganz andere erzählerische Ansätze haben. Auch The Firewatch zum Beispiel ist, was man da bei den Narrative, New Narrative Games spielen kann. Eine Möglichkeit, für die sich eine Gruppe entschieden hatte, dass es auch gar nicht immer um primär actionlastige Dinge geht, sondern die Geschichte im Vordergrund stehen kann. Das ist schon was schön ist letztendlich und überraschend, und es macht es ja auch aus, dass es sich weiter diversifiziert und eine gewisse Vielfalt abbildet und ermöglicht.
Ja, und ich war auch überrascht, dass da einige Spiele dabei waren, die ich auch gar nicht so auf der Uhr hatte, zumindest im Level 3 bei Creative and Aesthetic. Sowas wie Bubbles oder Edge Bomber oder Cannibals. Klar, Portal 2 und No Man's Sky, das ist natürlich schon ein Begriff. Aber es ist eben auch sehr viel im kleinen künstlerischen Bereich passiert, der es auch gar nicht darauf anlegt, in dem Sinne jetzt vielleicht kommerziell erfolgreich zu sein, sondern der nur auslotet, was mit diesem Medium alles möglich ist, ne?
Ja, und das passiert da explizit. Das ist auch letztendlich auch hier wieder das Schöne, denn nach dem Retro-Level ist es dann so, dass bewusst auch gar keine AAA-Games oder sowas in der Form integriert werden. Nicht mal, glaube ich, Double-A, je nachdem, wie man es dann eben sieht. Aber es sind eben vor allem die kreativen, die Indie-Ansätze, auch sehr künstlerische, sehr extravagante Dinge, die man da finden kann, von denen ich auch viele nicht kannte, ja, die da erfahrbar gemacht werden. Das ist auch der Anspruch dann von der Ausstellung.
Und was mir auch gefallen hat, ist, dass im Level 4 bei den Political Games neben This War of Mine von den 11-Bit Studios, das habe ich damals auch noch besprochen, 2014, das ist ja, wenn man so möchte, ein Antikriegsspiel, dass da auch Through the Darkest of Times dabei ist von Paint Bucket Games aus Berlin, das sich ja auch mit der Historie beschäftigt. Und das ist ein relativ, sage ich mal, junger Zweig innerhalb der Spielegeschichte. Zwar gab es schon immer welche, die in irgendeiner Form historisches Flair eingesetzt haben, von Age of Empires und Co. bis hin zu vielen, vielen anderen. Aber dass man sich wirklich mit den historischen Fakten im weitesten Sinne beschäftigt und versucht, daraus was abzuleiten, das ist relativ neu und wird, glaube ich, auch immer relevanter werden. Vielleicht nicht in dem Bereich, der sich so gut verkauft, aber das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, ne?
Definitiv. Also so eine gewisse Realitätstreue, ob die dann immer möglich ist oder gewollt ist, ja, das ist ein schwieriges Feld an der Stelle.
Was ich beobachte, ist eben, dass zum Beispiel auch mittlerweile Staaten, also nehmen wir mal China, nehmen wir Russland, dass die bemerken, wie stark Spiele wirken in der Gesellschaft, dass Spiele auch Träger sind von Sympathie, die über die Bindung zwischen Spieler und Held und Avatar hinausgeht, sondern dass Spiele eben auch Kulturen und Mentalitäten darstellen und da auch Bindungen aufbauen. Was ich sagen will, ich habe dann auch bemerkt, und das ist ein relativ junges Phänomen, das mir in meiner Anfangszeit auch als Chefredakteur fast gar nicht begegnet ist, dass Spiele eben auch zu Propagandazwecken mittlerweile missbraucht werden und eben nicht auf dieser Freak-Ebene irgendwo von ganz radikalen Gruppierungen, sondern tatsächlich auch staatlich gesteuert ist. Hast du das auch bemerkt?
Wahrgenommen, würde ich sagen, intensiv bemerkt oder dem nachgegangen jetzt weniger. Was mir aber da einfällt und was ich sehr, sehr spannend finde, auch wieder bezogen auf die Ausstellung, ist, es gibt eine sehr große Fläche, die auf den ersten Blick wie ein riesiges Super Mario Level aussieht. Also da meine ich 2D, das ist auch auf der Website von dieser Ausstellung sehr propagiert, und das fand ich spannend, weil das ist ein chinesischer Künstler, der dieses Spiel nutzt und der dann quasi dieses Mario-like Level als Kritik am kommunistischen Regime verwendet, in dem allerdings wiederum amerikanisch angehauchte Elemente, wie zum Beispiel Coca-Cola als Waffen dann oder Power Rangers, die dann durchspringen, verwendet werden in diesem Level, wo man dann die Rote Armee so ein bisschen zurückdrängen muss. Also eine kritische Auseinandersetzung so ein bisschen in dem Feld, ist auch schon älter, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, aber das war sowas, wo das sehr, sehr schön einfach nochmal aufzeigt, was noch nicht diese Weiterentwicklung hat. Das ist ja auch, wie gesagt, ein bisschen eine ältere Auseinandersetzung schon, aber die das vielleicht sogar schon aufzeigt, was da möglich ist.
Ja, da gibt's natürlich diese positiven Beispiele, die auch eine längere Tradition haben, vielleicht sogar in der Unterhaltungskultur im Allgemeinen, also historisch betrachtet, dass man über Bücher und Kunst ja auch immer einen Protest und einen Widerstand ausdrücken konnte. Auf der anderen Seite ist die staatliche Propaganda über eben dieselben Mittel und Methoden fast genauso alt. Und mir ist das, um das jetzt mal beispielhaft zu hinterlegen, 2023 mit Atomic Heart zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, dass man versucht, über ein cooles Genre, in diesem Fall ein Shooter mit Action-Rollenspielelementen, der auf den ersten Blick richtig cool aussieht und so weiter, dass man da aber wirklich beobachten kann, dass Botschaften drin sind, die man eben eins zu eins mit dem verbinden kann, was Putin und Co. da so verbreiten. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist tatsächlich ein Mittel, das auch funktionieren kann, weil wenn du dieses Spiel cool findest und da eintauchst, dann nimmst du ja unbewusst auch so ein paar Dinge mit, selbst wenn du dich nicht mit allem identifizierst. Und man nennt das ja, glaube ich, in diesem strategischen Bereich auch die Nutzung von Softpower, um Leute für seine Sache zu gewinnen. Und das ist dann tatsächlich eine neue Tendenz, die ich dann Anfang der 2000er, als ich meinen Test geschrieben habe zu The Legend of Zelda, damit mussten wir uns noch nicht auseinandersetzen.
Ja, wobei, ich muss sagen, jetzt wo du das nochmal ein bisschen hinterlegst und ausgeführt hast, ich erinnere mich, ich war, glaube ich, auf der letzten Games Convention, die in Leipzig stattgefunden hat, mit Freunden. Und damals fand ich es auch schon interessant, so ein bisschen auch befremdlich. Ich glaube, es war zumindest in dem Kontext auch am Bahnhof, als wir da hingefahren sind, da waren wir ja wirklich noch sehr jung, dass zum Beispiel die Bundeswehr vor allem über diesen spielerischen Aspekt geworben hat. Das ist ja noch intensiver geworden, würde ich fast feststellen. Und es geht ja auch in die Richtung, dass man Spiele spielen kann, aber dass es dann in echt quasi ist, wenn man in diese Richtung militärischen Einsatz geht. Es hat immer schon diese Brücke, nicht immer schon, aber zumindest da schon relativ früh geschlagen.
Eines der älteren Beispiele ist natürlich dann auch America's Army, wo man versucht hat, wirklich die jungen Leute direkt anzusprechen und zu rekrutieren. Weil man weiß natürlich auch, dass nicht unbedingt jeder Lust hat, da irgendwo sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und dass Spiele eben einerseits ein kulturell wertvolles Medium sind, aber gleichzeitig können sie auch die Tür in die Kinderzimmer, Wohnzimmer und auch vielleicht in die Köpfe der Jugend öffnen, wenn sie cool sind, wenn sie gut ankommt. Und das, was die Amerikaner eigentlich vorgemacht haben als Erste, also Propaganda über America's Army bis hin zur direkten Rekrutierung, das machen aktuell auch russische Spieleentwickler, die zum Beispiel speziell sogar den Ukraine-Krieg dafür verwenden, um Rekruten anzuwerben. Aber das sei jetzt, da mache ich jetzt mal eine Klammer drum, weil das ist ja auch nicht dein Hauptgebiet.
aber ja, ich denke auf jeden Fall und ja.
Ja, aber ich denke mal, innerhalb der Pädagogik, die du betreibst, ist ja die Wirkung des Spiels, also gehört ja wahrscheinlich auch zu dieser Games-Analyse, ne?
Definitiv. Also wie du es vorhin schon angesprochen hattest, ist ja ein großer Unterschied zum Roman, den wir mehr oder weniger passiv wahrnehmen. Wir lesen eine Geschichte, die wir dann spannend finden, mit der wir uns identifizieren können, mit der man mitfiebert im Idealfall. Ist das bei Spielen ja noch immersiver, indem man dann stärker in die Interaktivität reingeht und die Wirkung von diesen Spielen beziehungsweise von dieser interaktiven Auseinandersetzung, die wird mit thematisiert und ist ja auch das Entscheidende, wenn man dann zum Beispiel im Seminar mitbekommt, was Spiele für Personen bedeuten, dass es eben nicht nur ein Spiel ist, was man mal spielt und weglegt, sondern Teil der Persönlichkeitskonstruktion, Teil der Identitätskonstruktion ist, Teil des Selbst.
Ja, ich glaube, das ist auch diese Verbindung, die man mittlerweile sehen muss, die eben sehr positive Wirkung haben kann, aber eben auch ausgenutzt werden kann. Und da möchte ich auch nicht unbedingt in der Rolle der Eltern stecken, die aktuell, einer Spieleflut begegnen, die man kaum noch bewältigen kann. Ich habe vorhin dieses Bild des Baumes mit 100 Ästen und Dutzenden Spielen, sodass selbst diejenigen, die sich wie du auf der akademischen Ebene oder wie ich jetzt im journalistischen Bereich mit diesem Thema beschäftigen, schon ganz schön wach sein müssen, um überhaupt alles zu verarbeiten, was da so passiert. Und für Eltern, deren Kinder jetzt aufwachsen, die eben und das Spiel komplett in der Hand haben im wahrsten Sinne, mit 109 Veröffentlichungen pro Tag, Steam lasse ich schon mal weg, mit kleineren, größeren Spielen, mit TikTok und Co. Also die Einfallstore für die Wirkung des Spiels auf Kinder und Jugendliche, die sind Ja, die sind ja gewachsen. Es ist ja unendlich, was da eigentlich aus welchen Richtungen kommt. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass ein pädagogischer Ansatz, wie man dem Ganzen eigentlich Herr werden will, auch wichtig für eine Gesellschaft ist.
Ja, sicherlich. Und wie du gesagt hast, das ist ja nahezu unüberblickbar, was da alles für Möglichkeiten mittlerweile da sind, was für alles für Strategien auch gefahren werden von den Herstellern etc., wo dann auch Spiele zum finanziellen Grab werden, wenn man die Mikrotransaktionen etc. denken oder das ganze Free-to-Play, was ich auch ganz schwierig finde, an der Stelle, wo man Kinder noch besser ködern kann. Und da den Überblick zu halten, gerade aus Seiten der Eltern, was ist denn auch ein gutes Spiel, ein pädagogisch wertvolles, wenn man so will, wenn man es so bezeichnen wollte, das ist eine Riesenherausforderung, die, glaube ich, nicht leichter wird in naher Zukunft, sondern eher noch weiter herausfordernd und schwierig wird. Gerade das, was du gerade auch gesagt hattest mit den sehr propagandistischen Aspekten, die noch dazukommen oder dann Dinge, die die Kinder noch mehr verunsichern oder ja, ist schon sehr schwierig.
Ja, und ich denke, da ist es auch relevant, dass die Lehrer eben genau wissen, was in ihrer Gegenwart eigentlich passiert oder was auf den Smartphones und auf dem Bildschirm so abläuft. Und da gibt's ja dann auch Phänomene wie Roblox, die eigentlich an sich die Kreativität fördern. Du kannst deine eigenen Spiele bauen und gleichzeitig wissen Leute, dass da viele Kinder unterwegs sind. Und da gab's ja diese Erkenntnisse, dass das eben auch ausgenutzt wird von Leuten, die sich halt über diesen Weg irgendwie an Kindern vergreifen wollen, was ja auch ganz, das sind alles so Themen, die hatten wir, als wir angefangen haben, uns mit Spielen zu beschäftigen, Anfang der 2000er, so überhaupt noch nicht auf der Uhr. Da gab es diesen großen Konflikt natürlich über die Killerspiele, den wir Gott sei Dank überwunden haben. Da dachte man ja auch, es geht da jetzt um Schwarz und Weiß und die Leute sehen gar nicht, was da eigentlich alles Positives passiert. Das wurde überwunden und jetzt gibt's eben die anderen Herausforderungen und ich glaube, dass die Erziehungswissenschaft, Pädagogik da eben auch sehr wach sein muss.
Ja, eine gewisse digitale Souveränität irgendwie in irgendeiner Form zumindest aneignen und entfalten, jetzt aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer. Ich meine, nicht jeder muss spielen, Spiele mögen auch, jetzt von der Perspektive. Ist jetzt nicht so, dass auch jede Person, die ins Seminar zum Beispiel reingekommen ist, dann die riesige E-Gamerin oder sowas in der Richtung wäre. Aber wie du sagst, zumindest eine gewisse Orientierung und dann auch eine Souveränität, das ist es A und O, denn was in Schulen sehr häufig passiert, ist ja, dass man es versucht, in irgendeiner Form spielerisch aufzulockern, weil man vermeintlich damit die Kinder einfängt. Jetzt sind die alle die entsprechend hübscheren, ästhetisch gestaltet, wesentlich besser gestalteten Spiele gewohnt. Und über diese Schiene da auch Bescheid zu wissen und dann einen Umgang damit zu etablieren, ich glaube, das ist sogar sehr wichtig und sehr zentral. Mhm. Also das, was ich mache, ist ja eher ein interpretativer Ansatz jetzt in den Seminaren, hermeneutischer Ansatz, wo man nicht unbedingt Handlungsperspektive drin hat, die ganze kritische Auseinandersetzung mit sich führt. Was können wir damit tun, so Gamification oder sowas in der Richtung? Das machen wir nicht, sondern wir nutzen es wirklich mehr als Erkenntnisquelle und mehr auch so ein bisschen selbstreflexiv. Aber die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die sind natürlich an anderer Stelle im Studium oder vielleicht auch in Teilen auch in dem durchaus sehr, sehr wichtig und zentral.
Das heißt, es geht dir da in erster Linie darum, was man auch ein bisschen über sich selbst lernt durch das Spiel, also das Spiel als Spiegel.
Genau. Das ist durchaus was reinkommt als Spiegel für die eigene Bildung, um dann im Idealfall aufzuschließen, was kann das denn für Kinder bedeuten? Da sind wir sicherlich wieder an den Aspekten, die du jetzt auch angeführt hast, da sind Gefahren etc. da drin, aber eher um die grundlegenden Phänomene, dass auch ein Spiel jetzt nicht einfach nur verlorene Zeit in Anführungsstrichen ist, sondern durchaus etwas sein kann, was Bildungsvorgänge intensiviert, anstößt, bis hin dazu, dass dann eben Personen im Seminar stehen, die sagen, das ist das Spiel, was jetzt meine ganze Jugend stark beeinflusst hat oder geprägt hat und mich auch als Person ausmacht. Mhm. Wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen würde mit diesem Medium, dass wir da durchaus so weit sind, das allerdings aufzuschließen.
Jetzt hattest du vorhin erwähnt, dass vor allem What Remains of Edith Finch da so eine Rolle gespielt hat bei euch. Erinnerst du dich da an ein Beispiel, was so diese Selbstreflexion angeht, oder?
Ja, also das ist jetzt ein Beispiel, wo ja die Gruppe sich so intensiviert hat und da fanden sie heraus, dass sie erstens diesen ganzen erzählerischen Ansatz, ich meine, die haben natürlich auch nicht das ganze Spiel, glaube ich, durchgespielt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es kann auch sein, dass sie es gemacht haben. Spannend fanden. Und dann gibt es ja die eine Szene, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, mit der Schaukel. Mhm. Wo dann ja das Kind letztendlich umbringen muss oder sich selbst umbringen muss. Und das war was, wo wir dann doch sehr intensiv drüber diskutiert haben im Seminar. Das ist eine Schlüsselszene an der Stelle ist.
Mhm. Und wenn man dieses Spiel dann zusammen erlebt oder diese Szenen diskutiert zusammen, die dann so eine Wirkung hinterlassen, folgt dann darauf so etwas wie eine Analyse noch oder eine Art, müssen die dann einen Aufsatz darüber schreiben oder ist das letztlich eigentlich das Erleben, das eigentliche Experiment?
Also das Erleben ist der mittlere Teil in Anführungsstrichen, dass man es tut in dem Ansatz jetzt. Davor haben wir ja verschiedene Konzepte gemeinsam besprochen oder gemeinsam auch diskutiert auf eher abstrakter Art und Weise, also die Erkenntnisinstrumente, die ich genannt hatte. Und da versuchen sie dann im Nachgang, das ist das, was du angesprochen hast, aus diesen Szenen hermeneutisch ein bisschen was abzuleiten, zu interpretieren, um zum Beispiel jetzt an so einer Szene dann auch klarzumachen, dass Bildung immer aktive und passive Komponenten haben kann. Man muss manche Dinge tun, man wird manchmal irgendwo reingeworfen, zum Beispiel tragische Lebensereignisse. Jemand stirbt, das ist ja extrem tragisch, oder es gibt eine Krankheit, die plötzlich aufkommt, die stellt einen dann vor Bildungsherausforderungen. Und genauso kann aber Bildung eben was sein, was man aktiv für sich plant, was man tut, was man will, in gewissen Grenzen durchaus, aber mit einem aktiven Anstoß. Und das wäre so eine Interpretation aus dieser Stelle heraus, wo man das nochmal mit ein bisschen spielerischen Beispielen hinterlegen kann. Dieses Spannungsverhältnis, Bildung hat passive Komponenten und aktive Komponenten.
Was ich super finde, ist, dass sich die Gesellschaft im akademischen Bereich überhaupt in diese Richtung entwickelt hat, die vielleicht in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, Anfang, Mitte der 90er, noch gar nicht so denkbar war. Und was Bildung angeht, hatte das immer noch sehr viel zu tun mit dem faktischen Wissen. und Spiele, die sich damit beschäftigten, waren ja auch, also wenn ich jetzt mal Brettspiele nehme, war bei uns zu Hause dieses Spiel des Wissens mit den Planeten, wo man dann Karten zieht und dann eben wie in so einer Quizshow damit glänzen kann, dass man irgendwie weiß, weiß ich nicht, die Hauptstadt von XY und sowas. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich die Gesellschaft allgemein jetzt unabhängig davon, dass Videospiele und auch Brettspiele jetzt enorm etabliert sind und populär sind, dass sich die Gesellschaft allgemein so ein bisschen davon wegbewegt, dass dieses faktische oder dieses Wiederholen der Fakten eigentlich Wissen ausmacht, sondern dass da jetzt nach Mitteln und Wegen gesucht wird, wie man eigentlich doch mehr vertiefen kann. Hast du auch das Gefühl, dass das innerhalb der Pädagogik jetzt oder dass die Spiele mit dazu beigetragen haben, dass man innerhalb der Pädagogik eben dieses Erlebnis und solche Sachen in den Vordergrund rückt? Oder war das eigentlich schon immer da?
Ja, ich würde sagen, was schon immer oder länger zumindest da war, ist schon das Wissen, dass es natürlich das Faktische gibt, dass es auch wichtig ist, aber dass zum Beispiel das, was man mit Bildung bezeichnet, zumindest jetzt in dem pädagogischen Bereich, für den ich da so ein bisschen auch einstehe, letztendlich eher eine Art Aneignung ist. Also Wissen ist wichtig, aber die Auseinandersetzung des Wissens, das ist viel entscheidender. Lernen können wir extrem viel. Wichtiger ist aber dann nochmal über das Gelernte nachzudenken, denn man kann ja auch viel verlernen. Aber verbilden, das ist irgendwie so ein komisches Wort. Das heißt, Bildung zielt eher auf die intensive Auseinandersetzung, diese Aneignungsperspektive, und da sind Spiele destiniert. Ich glaube auch Spiele übrigens als Reflexionsmedium. Das ist was ich so an einer anderen Stelle, in anderen Seminaren jetzt versuche zu intensivieren. Und just heute, vor ein paar Stunden, habe ich auch den genehmigten Antrag bekommen. Da werden wir nämlich dann nicht die Spiele interpretieren, die es schon gibt, oder die Vielfalt nutzen, um vielleicht bessere Erkenntnisse über uns oder über Konzepte davon abzuleiten, sondern meine Hoffnung ist, dass dann im Seminar Spiele entstehen, sogar als Reflexionsmedium, also dass da nicht jetzt Spiele-Designerinnen, das sind ja angehende Lehrkräfte, daraus gemacht werden, sondern dass man mit einfachen Mitteln kleine Spiele generiert, die dann Zusammenhänge nochmal abbilden. Fachliche, historische meinetwegen, zum Beispiel Geschichte der Pädagogik, da plane ich es gerade einzusetzen, dass da dann viele kleine Spielchen entstehen.
Mhm. Jetzt gefiel mir vorhin das Wort verbilden. Und ich musste es für mich sofort übersetzen in verspielen. Also nicht im Sinne von Geld verspielen, sondern dass man sich auch kulturell verspielen kann, indem man zu oft ja, was heißt schon das Falsche, aber vielleicht das Schlechte spielt. Da gab es tatsächlich in meiner Vergangenheit, also mit einigen Leuten, mit denen ich so zusammen war, so einige Momente, da hat jemand zum Beispiel nichts anderes mehr gespielt als ein Online-Rollenspiel. Und hat sich total abgekapselt von uns und von den anderen, die dann in der Zeit dann eben auch noch was anderes erlebt haben. Einerseits ist das natürlich was Schönes, wenn man sich so fixieren kann auf eine Sache. Das kennen ja auch Akademiker. Ich meine, wenn man seine Magister- oder Doktorarbeit schreibt, dann beschäftigt man sich mit einem Thema, natürlich in allen Facetten. Aber dieser Spieler hatte sich nur auf diesen einen Titel konzentriert und auch gar keine Lust mehr an was anderem. Und als er dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes aufgewacht ist, als das Endgame durch war und als er keine Lust mehr hatte, hat er gemerkt, was er alles verpasst hat. Und ich glaube, da hatte ich auch das Gefühl, da hat sich jemand vielleicht verspielt.
Ja, schöne Metapher. Zu stark vertieft. Irgendwie muss man sich auch wieder besinnen auf sich selbst und auf andere Dinge.
Ja, obwohl es ist natürlich so, man sucht sich sein, wenn man erstmal ein Hobby gefunden hat, dann kann man sich da natürlich auch richtig fixieren. Also wenn ich jetzt denke an Leute, die eben Vögel beobachten und nichts anderes, das ist ja auch ein Fokus. Oder eben Bücherwürmer, die man ja genau deshalb so nennt, weil sie sich eben durch einen Fantasy-Schinken nach dem anderen wühlen. Andererseits ist es natürlich auch so, ja, wie soll ich sagen, es kann einen auch einschränken und die Sicht versperren, wenn man nur noch das eine Spiel vor Augen hat.
Ja, ich glaube, das ist die Kunst und das ist auch so ein bisschen das, wo es dann zum Beispiel in dem Seminar beziehungsweise generell bei Bildungsthemen darum geht, dass man einerseits einen Fokus setzt, aber zugleich wieder dann in die Breite auch blicken kann, wie so eine Art Weitung dann wieder.
Mhm. Dann gibt es ja innerhalb des Studiums oder innerhalb deiner Arbeit die sogenannten fantastischen Bildungsgänge und da geht es um Film und Literatur. Ne?
Auch ein bisschen noch im Spiele, um genau zu sein, war das sogar die Initialzündung so ein bisschen für diese ganze intensivere Beschäftigung, die dann auch zu der Games-Kultur geführt hat. Das ist das ältere Seminar, wo ich einfach versucht habe, das, was ich ja eingangs schon erwähnt hatte, im Institut verbreitet ist, dass man Medien nimmt, wie zum Beispiel Filme oder Literatur, nochmal aus einer anderen Perspektive einzubringen, nämlich der fantastischen. Und da haben wir dann einen ähnlichen, aber schon auch anderen Ansatz, denn da geht es explizit darum, Bildungsgänge, die in dieser fantastischen Literatur oder Filmen oder auch Spielen dargestellt werden, nachzuvollziehen und auch hier wieder neue Erkenntnisse aufzuschließen. Wie wird denn Bildung dargestellt? Wie wird denn Bildung uns erzählt? Was sind denn da die charakterbildenden Ereignisse oder Erlebnisse, die wir dann wieder mitfiebernd oder weniger mitfiebernd erfahren und erleben dürfen, erlesen, ersehen, wie auch immer.
Das ist ja so super interessant. Und eigentlich jetzt, so also in diesen Momenten wünsche ich mir immer, ich wäre nochmal Student und könnte das nochmal wählen. Dass es mittlerweile sogar die Fantastik geschafft hat, halt in diese akademische Betrachtung, ist natürlich super, denn auch auf Spielvertiefung versuche ich da ab und zu Verbindungen herzustellen zwischen Literatur und Spiel, die eigentlich viel offensichtlicher und natürlicher sind, als manche so denken, die das gerne so trennen, weil es eben unterschiedliche Medien sind. Also ich kenne auch Leute, die spielen nur Brettspiele und rümpfen die Nase über Videospiele, umgekehrt natürlich auch. Und gleichzeitig gibt es Leute, die lesen gar nichts. Die anderen lesen wiederum sehr gerne Fantasy oder Science Fiction oder irgendwas aus der Fantastik oder Comics. Aber das Faszinierende für mich ist eigentlich die Verbindung zwischen all diesen Unterhaltungsformen, die eben auch darin bestehen, dass sie sich gegenseitig schon immer befruchtet haben. Und was mich besonders gefreut hat, war im Vorgespräch eben, dass innerhalb dieser Fantastik, mit der du dich auch beschäftigst, dass da auch Ted Williams tatsächlich mit dem Drachenbeinthron eine Rolle spielt.
Große Rolle. Ich meine, es ist ja alles auch nicht uneigennützig, was man tut. Vieles schon, aber nicht alles. Und diese ganze Idee der Fantastik hängt ganz klar auch mit meiner eigenen Biografie zusammen und da bin ich sehr interessiert. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Ähnlichkeit zwischen uns beiden von der Perspektive her. Und da war mir sonnenklar, dass ich auch Dinge im Seminar dann zeigen muss wieder den Studierenden. Was stelle ich mir vor? Denn diese Bandbreite an Personen, die du gerade so ein bisschen abgesteckt hast, die hat man natürlich dann auch im Seminar. Da sind Leute, die verstehen unter Fantastik irgendwelche Kinderbücher oder Bilderbücher, aber niemals High Fantasy und da wollen sie auch nichts mit anfangen. Und genauso dann eher Personen, die an Serien interessiert sind, die man dazu zählt. Also ein breites Potpourri. Und dementsprechend habe ich da einfach auch das genutzt, um ein paar Beispiele zu geben, die mit meinem Interesse dementsprechend zusammenhängen. Und Ted Williams ist was, das mich auch seit der Kindheit stark geprägt hat, letztendlich auch geleitet hat. Gerade die ersten vier Bücher zu den großen Schwertern, der Drachenbeinthron etc. Und jetzt auch das Ende, was ja erst letztes Jahr auf Englisch, jetzt vor kurzem auf Deutsch mit dem letzten König von Ostenart passiert ist, das musste ich dann in dem Seminar auch tun. Und ich habe das Seminar aber auch dieses Semester wieder, oder ist jetzt dieses Semester wieder, auch erst letzte Woche tun dürfen. Und da waren wir dann intensiv gemeinsam in Ostenart unterwegs und haben uns den Bildungsgang vom guten Simon Schneelocker angeguckt.
Ach, das ist ja super. Der hat ja auch tatsächlich eine Heldenreise hinter sich, die es in sich hat. Und das bedeutet, ihr lest zusammen oder fast zusammen, was mit Simon im Laufe seines Abenteuers passiert ist und wie er sich entwickelt hat?
Ja, das ist die Riesenherausforderung. Es sind ja ein paar tausend Seiten.
Richtig.
Das ist dann leider nicht so gut möglich. Da muss man kreativ werden, versuche ich dann auch immer. Auch da wieder beispielhaft, weil es gibt viele Leute, die sind ja etwas jünger in den Seminaren dann auch. Da ist Harry Potter das große Thema oder irgendwelche anderen Romane, die aber immer das Problem haben, wenn man Romane will, wie kriegen wir ein Publikum, was teilweise eine Bekanntheit hat, aber oft auch nicht, mitgenommen. Und klar, ich habe Ausschnitte da. Wir hatten auch ein Interview mit Ted Williams jetzt zum letzten König von Ostenart gelesen. Ich habe dann auch ein kleines Hörspiel produziert, was so ein paar Key Facts nochmal zusammenbringt. Und was ich dann immer nutze, um das klar zu machen, ist, dass wir viel über das Worldbuilding auch nochmal am Anfang reden, zur Orientierung, in dem die Geschichte stattfindet. Also Ostenart ein bisschen näher bringen. Da ist dann immer bei mir ein Tolkien-Zitat, was mich da so ein bisschen triggert, nämlich dass wohlweislich mit einer Karte zu beginnen ist und die Geschichte sich danach in der Karte zu entfalten hat. Und so machen wir das dann. Wir gucken uns erst die Welt an und dann aus verschiedenen Perspektiven ein bisschen lesen, ein bisschen Hörspiel, ein bisschen Abwechslung, sodass wir nachvollziehen können, was sind denn so die prägenden, ein paar zumindest Ereignisse, die Simon da erfährt.
Tja, wo kann ich mich da einschreiben? Für mich
macht
ist
Spaß,
ja eben,
das macht Spaß.
Ja, das glaube ich dir. Also für mich ist Ted Williams auch tatsächlich, wenn ich einen Erben benennen würde, der ist er der Erbe Tolkiens, weil er eben auch auf dieser sprachlichen Ebene an ihn anknüpft. Und ich liebe ihn auch sehr für seinen Stil und für seinen im positiven Sinne epischen Ansatz. Gleichzeitig bin ich als großer Freund der Fantasy auch mir bewusst, dass es da viel, viel Kram gibt, den ich auch selber gar nicht mehr lesen kann, weil der dann schon auf wenigen Seiten recht langweilig ist. Aber was dir natürlich entgegenkommt, ist, dass Ted Williams ja auf sehr vorbildliche Art und Weise zu Beginn jedes Folgeromans die Geschichte nochmal zusammenfasst.
Genau. Das ist dann die Vorlage fürs Hörspul.
Ja, okay.
Das ist optimal. Aber ich möchte es nochmal bekräftigen auch. Also ich bin ähnlich von Ted Williams begeistert, auch seit Anfang an, als ich das da auch als sehr junges Kind mehr oder weniger gelesen habe. Ich habe alles von ihm. Es steht auch alles hier. Und bin da auch sehr dankbar, dass er mit Otherland zum Beispiel mit Science Fiction noch ein bisschen reingeht. Es hat einfach sehr gut gepasst und dementsprechend ist es immer auch hier, wie bei den Spielen auch, eine große Vielfalt, die sich mittlerweile eröffnet hat. Und wenn man da eine gute qualitative Verästelung gefunden hat, dann kann man das sich glücklich schätzen, glaube ich.
Und was vielleicht nicht so viele da draußen wissen, ist, dass Ted Williams eben in Otherland auch im Grunde so das gezeigt hat, was so in Online-Rollenspielen die Faszination ausmacht mit den Avataren und so. Und auch dieser Übergang von Gegenwart in diese fiktive Welt, die hat er da sehr, sehr schön beschrieben, ne?
Ja, richtig toll. Und vieles auch vorweggenommen, was jetzt gang und gäbe ist. Tablets zum Beispiel spielen eine riesige Rolle in diesem doch auch sehr umfangreichen Werk. Und dann diese Idee, die jetzt ja spannenderweise über die KI-Debatte immer mehr kommt. Wie ist es denn, wenn wir unsere Persönlichkeit, so es denn überhaupt geht, mit einer KI kopieren? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, was da alles thematisiert wird, aber das ist ja schon eine Klammer, die in dem Buch dann aufgesponnen wird.
Ich sehe schon, es öffnen sich da Tore zu einem weiteren Podcast, in dem wir uns dezidiert entweder über Zelda oder über Ted Williams unterhalten.
Das fände ich sehr spannend, beides. Sehr toll.
Weil das ist gar nicht so, begegnet mir gar nicht so oft, dass jemand gerade mit Ostenart und so weiter sich so intensiv beschäftigt hat. Zelda natürlich schon. Ich glaube,
ja,
da gibt es auch.
Die Brücke ist ja da, also das ist ja beides. Ja.
Das stimmt. Ja, Fabian, was spielst du denn aktuell persönlich, privat, wenn du Zeit dafür findest?
kleinen Kindern ist es immer so eine Sache, aber es gibt natürlich die Lücken, die da sind. Und ich hatte jetzt durch die Promotion und auch die Zeit vorher so eine gewisse Durststrecke durchaus auch, was Spiele angeht. Die ist dieses Jahr mit der Switch 2 dann durchbrochen worden. Die habe ich mir gegönnt, zur Freude meiner Kinder auch. Und das sage ich deshalb, weil es eigentlich völlig klar war, was mein Winter sein sollte, so mein Winterspiel. Da hatte ich mich enorm auf Elden Ring gefreut. Es ist jetzt ja verschoben worden bei der Switch 2. Hoffentlich aus guten Gründen, was die Qualität angeht, aber nicht allzu dramatisch. Ich spiele jetzt aktuell Metroid Prime nochmal, den Remaster vom ersten Teil, für die Switch allerdings, um mich vorzubereiten, wenn nächste Woche dann Metroid Prime 4 erscheint, was ich hoffe, ganz gut wird.
Ja, da haben wir dann auch was gemeinsam. Also ich bin auch ein großer Verehrer der Abenteuer von Samus, also, und freue mich da auch schon riesig drauf. Und jetzt hast du deine Promotion angesprochen und bevor wir diesen Podcast beenden, frage ich doch einfach nochmal, ob dieses Thema Raum und Zeit da letztlich auch was mit Spielen zu tun hatte, wahrscheinlich nicht.
Inhaltlich nicht, von der Grundidee glaube ich schon. Also Zeit und Raum, wie ich das gemacht habe, ich würde sagen, die Herangehensreise, die hat was Spielerisches. Thematisch, also dass da Spiele jetzt eine große Rolle gespielt hätten, nicht. Aber in der Art der Beschäftigung und wie die Grundidee überhaupt entstanden ist, kann man, glaube ich, sogar bis Ostenart zurückverfolgen und diesen kleinen Schwenk bei der Karte, den ich vorhin hatte mit Tolkien. Denn letztendlich habe ich versucht, Menschen, in dem Fall Studierende, zeiträumlich zu kartografieren. Also was wie eine topologische Karte zu erstellen und das auf eine sehr spielerische Art und Weise ist. Und meine Faszination dann für die geometrische Analyse nennt man das aber, ja.
Wie kann man sich das konkret vorstellen mit dieser Karte?
Ja, also die Idee der Arbeit ist, dass man zeitlich und räumlich versucht, die Relationen, die zwischen uns Menschen bestehen, also wenn man Raum jetzt loslöst von dem, was physisch in der Vorstellung um uns rum ist, sondern eher darauf fokussiert, was tun wir eigentlich in der Handlung, wie kann ich diesen unsichtbaren zwischenmenschlichen Raum, der sich in der Zeit ja logischerweise dann auch wandelt, je nachdem, was man alles praktiziert, visualisieren, abbilden. Und da gibt es ein paar Ansätze auch in der Sozialwissenschaft, sozialräumliche Analysen, und die habe ich versucht weiterzuentwickeln und zu kombinieren mit anderen Perspektiven drauf, wie man diesen sehr flüssigen Zeitraum dann sichtbar machen kann.
Also es geht eher um sowas wie eine Art sozialen Raum, der dann auch Lebensverhältnisse oder Bildungsverhältnisse oder auch und sowas mit einbezieht.
Ja, also es ging um einen konkreten sozialen Raum, nämlich Studierende. Insofern passt es ja ganz gut zu dem, was ich jetzt tue. Und da geht es darum, wie ein Studium zeitlich räumlich organisiert ist und auch praktiziert wird. Also wo wird studiert, wann wird studiert, was wird studiert natürlich auch. Und das Ganze dann explizit unter dieser zeitlich räumlichen Perspektive nochmal visuell aufbereitet. Sowohl die Gesamtgruppe betrachtend, also Gesamtgruppe meine ich jetzt alle Studierende eines Studiengangs, habe ich mir da angeschaut, als auch dann Einzelpersonen, die in dieser Gesamtgruppe bestimmte Wege einschlagen. Da gibt es die Pendlerin, da gibt es die Person, die dann arbeitet während im Studium, da gibt es Leute, die die Hochschule zu einem sehr persönlichen Ort machen, der sehr wichtig für sie ist. Für andere Leute ist es eher das Café oder das Pub. Also da gab es dann eine gewisse Breite und ich habe das versucht, immer zugleich in der individuellen wie auch in der kollektiven Perspektive sichtbar zu machen.
Wie du schon angedeutet hast, spielen Zeit und Raum natürlich auch eine große Rolle innerhalb der Videospielgeschichte und auch in Zelda. Und meinetwegen letztlich auch in Ostenart, denn da geht es ja auch über mehrere Generationen. Zumindest haben wir da die Zeitebene. Und Fabian, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast.
Das kann ich nur zurückgeben. Auch ein ganz herzliches Dankeschön und hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und wer weiß, vielleicht werden wir tatsächlich nochmal über das ein oder andere sprechen. Ich hoffe, für euch war der Podcast auch einigermaßen interessant und wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.